Morgen. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ihr habt schon gehört, ich heiße Lydia Steinhauer. Ich komme jetzt aktuell aus Freising, bin dort in der FEG in Freising zu Hause, bin verheiratet mit einem wundervollen Mann. Wir haben zwei Kinder, der Tim ist 5, die Anna ist 3. Wir sind gerade gut versorgt mit der Oma daheim. Und ich freue mich, dass ich heute Morgen bei euch sein darf mit diesem steilen Thema. Das Kreuz mit der Liebe. Ich habe das einer Freundin von mir erzählt.
Ich mache wieder Frauenzustand und ich freue mich total. Und das Thema ist das Kreuz mit der Liebe. Das klingt jetzt aber sehr negativ. Geht es da jetzt den ganzen Morgen nur um Eheprobleme? Wurde recht schnell klar, sie will jetzt mit diesem Thema nicht den ganzen Vormittag verbringen. Und umso mehr freue ich mich, dass ihr euch nicht habt abschrecken lassen und trotzdem da seid. Und ich kann euch schon mal versprechen oder beruhigen, egal welche Höhen und Tiefen wir heute im Laufe dieses Vortrags durchleben werden, es geht am Ende gut aus. Apropos gut, eine Frage an die Technik und eure Ohren. Könnt ihr mich gut hören? Sehr schön. Genau, in der Vorbereitung für diesen Morgen, da saß ich an meinem Computer und ich habe so getippt und geredet. Wenn ich so einen Vortrag mache, dann muss ich immer selber reden. Also ich muss mich erstmal selber hören, bevor ich weiß, was ich denke. Und dann saß ich da und habe getippt und und wieder gelöscht. Und dann kam so ein Gedanke von der Seite. Du bist eine Mutter. Ja, ich weiß. Und dann habe ich weitergeschrieben und weitergeredet. Kommt der Gedanke das zweite Mal. Lydia, du bist eine Mutter. Ja, ist mir seit 5 Jahren klar. Vielen Dank für die Information. Und weiter im Text. Und dann kommt dieser Gedanke ein drittes Mal. Du bist eine Mutter. Und ich sagte, okay. Wenn dieser Gedanke jetzt ein drittes Mal anklopft, dann ist es vielleicht nicht zufällig. Und ich habe gesagt, okay, red weiter. Und so werde ich euch heute erzählen, was ich als Mutter über die Liebe gelernt habe. Denn das Wichtigste, was ich erfahren habe, seit ich Kinder habe, ist, lieben kann ich nicht allein. Auf der einen Seite ist es natürlich total logisch, ja, man braucht jemanden, den man lieben kann, sonst ist es eine sehr einsame Angelegenheit. Aber auf der anderen Seite noch viel wichtiger, ich kann das nicht. Obwohl eine Einschränkung unter einer Bedingung, da fällt es mir total leicht, andere Menschen zu lieben und in ihrer kompletten Persönlichkeit anzunehmen, wenn sie ganz weit weg sind. Im Johannesevangelium, da fordert Jesus uns dazu auf, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Und das ist doch schön, oder? Wir alle sehnen uns doch danach, zu lieben und geliebt zu werden. Und wenn ich an verfolgte Christen in China denke, die da im Gefängnis sitzen und für ihren Glauben leiden, dann gibt mir das Herz auf. Dann empfinde ich Zuneigung für diese Menschen in Not. Dann ist da Liebe für diese Geschwister. Aber wie ist es denn mit den Glaubensgeschwistern, die jeden Sonntag hinter mir im Gottesdienst sitzen und mir schrecklich falsch ins Ohr sehen? Oder die jedes Mal das Fenster aufreißen und dann sitze ich mit meinen kleinen Kindern in der Zugluft? Oder die das Fenster immer zumachen und ich mit meinen kleinen Kindern fast ersticke? Und dann gibt es ja auch noch die, die immer sonntags diese blaue Kerze auf den Tisch stellen, wo ich doch genau weiß, dass die grüne viel passender ist. Diese Leute ziehen sich übrigens auch unmöglich an. Und dann sind da die, die machen den Kaffee. Und die machen den regelmäßig zu dünn, zu stark, zu viel, zu wenig, zu heiß, zu kalt. Oder, und jetzt kommt meine Horrorvision, die machen gar keinen Kaffee, die machen Tee. Und Freunde, da hört bei mir die Liebe auf. Es ist wirklich ein Kreuz mit der Liebe. Und wahrscheinlich kennst du das auch. Alle Menschen sind normal, bis man sie kennenlernt. Und das gilt überall. Das ist auf der Arbeit so, das ist in der Gemeinde so, das ist in der Bastelgruppe, in der Krabbelgruppe, wo auch immer man sich bewegt. Das sieht immer erstmal prima aus, bis man dann so einen Blick hinter die Kulissen bekommt, bis man dazugehört. Denn überall, wo Menschen zusammenkommen, kommen Menschen zusammen. Und Menschen haben nun mal Ecken und Kanten, mit Ausnahme von mir. Ich habe keine Macken, das sind Special Effects. Nun gibt es aber Menschen, und ich befürchte, du kennst die auch, die sind ja auch ganz objektiv betrachtet so ein bisschen schwierig. Mit denen kommt man nicht ganz so leicht klar wie mit so einem Durchschnittsmenschen. Und was sagt Gott jetzt dazu? Ich habe eine moderne Bibelübersetzung gefunden, die klingt erstmal so ein bisschen ungewohnt für die Ohren, aber die trifft es ganz genau. Und zwar heißt es, wenn du dich darauf beschränkst, die zu lieben, die liebenswürdig sind, erwartest du dafür einen Preis? Jeder kann das. Wenn du diejenigen grüßt, die dich zuerst grüßen, meinst du, dafür gibt es eine Medaille? Um es kurz zu sagen, werdet erwachsen. Ihr gehört zu Gottes Königreich, jetzt verhaltet euch auch so. An diesem Vers sehen wir, dass Jesus mit Liebe mehr meint als ein warmes Gefühl der Zuneigung. Bei ihm wird Liebe immer praktisch. Da wird Liebe sichtbar, nicht nur fühlbar. Da zeigt sich Liebe in unserem Verhalten, dem anderen gegenüber, sie zeigt sich im Tun und im Tonfall. Und ich glaube, wir Frauen, wir kriegen das mit dem Tun immer noch ganz gut hin. Also egal, wie es uns geht, wir machen schon noch, was von uns erwartet wird. Wir kümmern uns schon noch drum. Ja? Aber wie schaut es denn aus mit meinem Tonfall? Mit dem Tonfall in meinem Mund und mit dem Tonfall in meinem Herzen. Bevor ich Mutter wurde, da konnte ich immer mal wieder Pause machen von diesen schwierigen Menschen. Ich hatte vor ein paar Jahren eine sehr herausfordernde Chefin. Und diese Chefin, die habe ich immer während der Arbeitszeit gesehen und zu Hause nicht mehr. Und so konnte ich jeden Abend mir einreden, ich schaffe das schon. Ich konnte mal wieder Luft holen, atmen. Wut wegatmen. Und für die Stunden des nächsten Arbeitstags hat es immer gereicht. In der Bibel heißt es, bittet Gott um seinen Segen für alle, die euch verfolgen. Ja, segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Und sehr widerwillig habe ich mir das selber verordnet. Und ich habe angefangen, zähneknirschend für meine Chefin zu beten. Dass Gott sie segnet, dass es ihr gut geht, dass sie Erfüllung findet, privat und beruflich. Und ja, auch, dass sich das auf ihre Laune auswirkt und dann auch auf ihr Verhalten jetzt mir und meinen Kollegen gegenüber. Und was ist passiert? Mit dieser Frau ist nicht viel passiert. Aber mit mir. Ich bin nämlich plötzlich mit dieser Situation besser klargekommen. Es gibt einen Spruch, der heißt, Gebet ändert nicht Gott, Gebet ändert mich. Und das durfte ich in dieser Situation erfahren. Dann aber bin ich in die Elternzeit gegangen. Und meine Kinder, die sind wunderbar, das sind natürlich die schönsten Kinder der Welt und ich liebe sie über alles, aber die waren plötzlich immer da. Und Und es gab kein Entkommen. 24 Stunden jeden Tag und vor allem jede Nacht. Und keine Pause, um mal durchzuatmen, die Wut wegzuatmen. Und ich gebe ganz ehrlich zu, es hat mich an meine Grenzen gebracht. Das hat mich an den Rand gebracht. Bittet Gott um Segen für alle, die euch verfolgen, ja auch für die, die euch bis auf die Toilette verfolgen. Und ich habe erkannt, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht allein. Ich brauche Hilfe. Und der Psalmbeter im Psalm 121, der sagt das auch ganz klar. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Und für diejenigen, die diesen Vortrag jetzt über CD oder online hören, ich erkläre kurz, warum die Damen so herzhaft lachen. Ich zeige ein Foto von Wäschebergen. Genauso gut hätte ich auch Berge von Aktenordnern zeigen können oder Rechnungsberge. Das sind doch die Berge, vor denen wir wirklich Angst haben und um Hilfe rufen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Aber zurück zu der Liebe. Je näher uns die Menschen sind, desto schwerer fällt sie uns. Wenn in China ein Sack Reis umfällt, dann ist mir das relativ egal. Wenn meine Kinder an die Küchenschublade gehen und unsere Reistüte umschütten, dann macht mir das Mühe. Nicht nur, weil ich das dann hinterher wieder aufräumen und putzen muss, weil sie es noch nicht ganz so hinkriegen, wie ich das am Ende haben möchte. Vor allem bin ich ja jetzt Teil des Systems. Und was sagt das denn über mich und meine Fähigkeiten als Mutter aus, wenn meine Kinder so einen Blödsinn machen? Ja? Andere Kinder machen sowas nie, ich weiß, meine machen sowas. Das hat was mit mir zu tun, plötzlich. Und es macht was mit mir. Nebenbei arbeite ich als Grundschullehrerin, jetzt wo die Kinder noch klein sind, tatsächlich nur nebenbei. Und ich muss sagen, es fällt mir manchmal leichter, in der Schule mit 25 fremden Kindern zu arbeiten, als mit meinen zwei eigenen zu Hause. Und das ist doch paradox. Warum kann ich mit diesen Kindern im Klassenzimmer so geduldig sein und meine Kinder bringen mich von 0 auf 100 in unter 10 Sekunden? Es sind doch genau die Menschen, die uns am wertvollsten und am wichtigsten sind, die uns am schnellsten wahrnehmen. Und wie sieht es denn dann mit dem Tonfall aus? Wie liebevoll kann ich denn dann noch bleiben? Es ist ein Kreuz mit der Liebe. Wenn eine Freundin mir erzählt, dass ihr Mann immer die dreckige Wäsche im Flur liegen lässt, das ändert jetzt nicht meine Einstellung ihrem Mann gegenüber. Wenn mein Mann das macht, sieht es anders aus. Ja? Da habe ich Erwartungen, da bin ich einfach näher dran. Und je näher uns die Menschen sind, desto schwerer fällt es uns. Im Beruf, in der Familie und in der Gemeinde. Und die Person, die uns am allernächsten ist und mit der wir am allerwenigsten barmherzig sind, das sind wir selbst. Das ist die Person, die du siehst, wenn du in den Spiegel schaust. Denn von wem erwarte ich denn die größte Perfektion? Von mir selbst. Bei wem entdecke ich jeden noch so kleinen Fehler und ich lege sofort den Finger rein? Bei mir selbst. An wen stelle ich die höchsten Ansprüche? Und wen verurteile ich am schnellsten, am härtesten und am unbarmherzigsten? Mich selbst. Jeden kleinen Fehler, den meine Kinder machen, führe ich auf mich zurück. Von keiner anderen Wohnung erwarte ich, dass die immer perfekt aussieht. Nur von meiner. Ich erwarte von niemandem immer alles makellos, fehlerfrei, rechtzeitig und vor allem auch noch gleichzeitig zu erledigen. Nur von mir. Ich ermutige Menschen um mich herum sogar, dass sie doch mal locker lassen sollen. jetzt versuch's doch nicht immer allen recht zu machen. Ja? Jetzt lass doch mal fünfe gerade sein. Aber beherzige ich meinen eigenen Rat? Wer mich kennt, der weiß, ich predige immer mir selbst. Und das ist heute keine Ausnahme. Aber woher kommt das? Warum ist es offensichtlich, gerade bei Frauen häufig so? Warum haben wir so ein Problem damit, nachsichtig mit uns selber zu sein? Wessen Urteil fürchten wir denn? Wem wollen wir es denn recht machen? Ist es wirklich so wichtig, was mein Chef von mir denkt? Ist es wirklich so ausschlaggebend, was meine Nachbarin über meinen Vorgarten denkt? Wer soll es denn sein, der mein Leben beurteilt? Und hier sind wir wieder bei denen, die uns am nächsten stehen. Die, mit denen wir unser Leben teilen. Auf die kommt es doch an. Die sind es doch, deren Urteil uns wichtig sein sollte. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Wunder kennt mit Julia Roberts. Sie spielt darin die Mutter von Augie. Das ist ein Junge, dessen Gesicht durch Krankheit und ganz viele Operationen entstellt ist. Und mit 10 Jahren geht er zum ersten Mal auf eine öffentliche Schule und er wird von den Mitschülern wegen seines Aussehens gemobbt. Und zwar massiv. Und am Ende ist er selber davon überzeugt, dass er hässlich ist. Und dann sagt seine Mutter Folgendes: Augie, du bist nicht hässlich. Und Augie erwidert: Das sagst du nur, weil du meine Mom bist. Sie sagt, ja. Und weil ich deine Mom bin, zählt das am meisten. Ich kenne dich nämlich am besten. Vielleicht hat deine Mutter dir nie gesagt, wie schön du bist. Oder dass sie dich liebt. Und da hat sie etwas Wichtiges versäumt. Und ich möchte dir eine Geschichte erzählen von einer Frau in der Bibel, der das auch schon lange nicht mehr gesagt wurde. Und die ist wahrhaft keine makellose Frau. Bei ihr stimmt noch nicht mal der äußere Schein. Ihr Name wird in der Bibel nicht erwähnt. Und vielleicht ist es Absicht. Vielleicht wollte der Autor sie nicht noch zusätzlich beschämen. Ich nenne sie der Einfachheit halber, damit ich nicht immer von der Frau sprechen muss. Mia. Kurz, bündig, einfach. Und diese Mia, die hat schon eine Menge durchgemacht. Auch sie hat ihr Glück in der Liebe versucht. Sie war wenig erfolgreich. Sie hat am eigenen Leib festgestellt, dass es ein Kreuz ist mit der Liebe. Heute würde man sagen, sie hat viele Männer verschlissen. Oder sie wurde von einem zum anderen durchgereicht. Und heute wird man jetzt deshalb vielleicht über sie tuscheln, sich ein bisschen das Maul zerreißen. Aber zu der Zeit, als diese Mia lebte, da bedeutete das, das Gesellschaftliche aus. Sie war verachtet, sie war verhasst, ausgestoßen und sie hat angefangen, das, was die anderen Menschen über sie gesagt haben, zu glauben und zu ihrem Selbstbild zu machen. Ihr wurde gesagt, du bist nicht wert, du bist nicht eine von uns und jetzt hält sie auch selbst nicht mehr viel von sich. Das mit der Liebe zu den Männern, das hat nicht so geklappt wie geplant. Und jetzt ist es mit der Selbstliebe auch nicht mehr weit her. Und eines Tages hat Mia Durst. Und das meine ich jetzt nicht im übertragenen Sinne, sondern ganz wörtlich. Und sie braucht Wasser. Und damals musste man zum Brunnen gehen und das macht sie. Aber sie macht es auf nicht ganz gewöhnliche Art und Weise. Ich lese es dir vor aus Johannes Kapitel 4. Jesus kam auf seinem Weg durch Samarien. Er kam zu der Stadt Sychar, wo sich der Jakobsbrunnen befindet. Erschöpft von der langen Wanderung setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samariterin, das ist jetzt die Mia, um Wasser zu schöpfen. Vor einigen Jahren war ich in der Toskana im Urlaub. Fantastisch. Vor allem das Essen. Und um die Mittagszeit kamen wir auf die Idee, dass wir uns jetzt ein schönes Restaurant suchen und essen gehen. Und dann liefen wir in das Zentrum dieses kleinen, schnuckeligen Dorfes in der Toskana und stellten verwundert fest, wir waren anscheinend die Einzigen mit dieser Idee. Die Straßen waren wie ausgestorben. Kein Mensch weit und breit, Und uns wurde recht schnell klar,
warum?
Es war einfach unerträglich heiß. Und um diese Zeit, da schickt man in der Toskana keinen Hund vor die Tür, da bleibt man im Schatten. Da bleibt man drin, da macht man Siesta. Und am Abend, da ist dann was los. Ja? Da sind dann die Straßen bevölkert viel länger, als es bei uns üblich ist. Und in diesem Urlaub habe ich die Mia plötzlich verstanden. Warum geht die zur Mittagszeit? Da, wo Mia ist, ist es auch unglaublich heiß. Aber jetzt um diese Zeit, am Mittag, da kann sie einigermaßen sicher sein, dass sie dort am Brunnen niemandem begegnen wird. Mia ist wie jeder Mensch auf Beziehung angelegt. Auch sie möchte mit Menschen ihr Leben teilen. Auch sie möchte sich mit anderen unterhalten. Aber sie hat so viele schlechte Erfahrungen gemacht, dass sie die Menschen meidet. Und zum Brunnen geht, zu einer Zeit, zu der sie mit Sicherheit niemanden erwartet. Mia erwartet niemanden. Aber jemand erwartet sie. Gott erwartet sie. Er hat sie schon gesehen und er wartet. Wer weiß, was Mia sich gedacht hat, als sie den fremden Mann da am Brunnen sieht. Aber die Begegnung verläuft ganz anders, als sie es befürchtet hat. Denn wie begegnet Jesus dieser Frau? Ich nenne das Heimspiel unter vier Augen. Er begegnet ihr nämlich an einem vertrauten Ort. Hier hat Mia Heimspiel. Hier weiß sie genau, wie es läuft. Sie weiß genau, wie man sich verhält. Sie muss jetzt nicht krampfhaft überlegen, wo sie die Hände hintut. Außerdem hat sie einen Fuß zum Festhalten. Hier kennt sie die Spielregeln. Und Jesus erwartet sie an einem öffentlichen Ort. Hier kann Mia auch problemlos wieder gehen. Ganz anders wäre das gewesen, wäre Jesus zu ihr nach Hause gegangen. Das wäre schon mal der nächste Skandal gewesen. Sie hätte ihn ja nicht einfach rausschmeißen können, wenn ihr das Gespräch unangenehm wird. Aber hier hat sie jederzeit die Möglichkeit, sich höflich wieder zu verabschieden. Dankeschön, Wiedersehen, ohne das Gesicht zu verlieren. Und er begegnet ihr allein, unter vier Augen. Ja, wie peinlich wäre es denn für sie, in der Öffentlichkeit schon wieder von einem Mann angesprochen zu werden. Ja, wie viel ist es denn? Und es hört auch niemand mit. Mia hat die Freiheit, Jesus zuzuhören, ohne sich zu überlegen, wie kommt das jetzt bei den anderen an, was er sagt. Und sie hat die Freiheit, zu reden, ohne sich überlegen zu müssen, was denkt sie jetzt die anderen über mich. Und was Jesus macht, ist ein ansprechender Smalltalk. Denn erstens, er spricht sie an. Und das ist schon mal sehr ungewöhnlich. Er ist ein Israelit und sie ist eine Frau aus Samaria. Und diese Leute aus Samaria, das waren die von der falschen Seite. Jeder normale Israelit würde sie ignorieren. Im besten Fall würde sie meiden. In den Anmerkungen zur Genfer Studienbibel heißt es, der historische Hintergrund dieser Begebenheit ist die abgrundtiefe Verachtung, die Juden und Samariter füreinander empfanden. Es überrascht nicht, dass die Samariter sich gegenüber den Juden feindlich verhielten. Bei Reisen zwischen Judäa und Galiläa, das ist eine Reise, die Jesus hier gerade macht, da überquerten viele Juden lieber zweimal den Jordan und machten einen Riesenumweg, als durch Samaria zu reisen. Aber dieser Jesus beginnt ein Gespräch mit ihr. Und er beginnt ganz natürlich, ganz selbstverständlich und unverfänglich. Er überfällt sie nicht mit unangenehmen Fragen. Er spricht mit ihr über das, was vor Augen ist. Sie sitzen hier an einem Brunnen, also reden wir mal über das Wasser. Und er bittet sie um Hilfe. Denn er sagt zu ihr, bitte gib mir zu trinken. Er war zu diesem Zeitpunkt allein, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Frau war überrascht, denn sonst wollen die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie erwiderte, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Jesus begibt sich hier in die Lage des Bedürftigen. Er braucht sie. Er bittet sie um Wasser. Er versetzt sie in eine Lage, wo sie ihm helfen kann. Und damit begibt er sich von der Rangordnung her nach unten. Aus der Brille unserer Kultur ist es nicht mehr ganz so leicht nachzuvollziehen. Aber Jesus kommt nicht mit dem Befehlston von oben, jetzt mach mal hier, ja, bedien mich. In dieser Kultur war er jetzt der Bittsteller, der sie nach oben hebt und sagt, hilf mir, ich brauche dich. Und er versetzt sie selber in eine ganz ehrenvolle Lage. Sie hat den Krug, um Wasser zu schöpfen. Und dann bietet er ihr an, sie zu bedienen. Dann helfe ich dir. Also gerade noch hat Mia überrascht gefragt, ob er sich sicher ist, was er da von ihr verlangt. Will der wirklich aus ihrem Becher trinken? Schließlich ist er der Jude, sie die Samariterin und außerdem hat sie immer noch im Hinterkopf, wenn der wüsste, ich für eine bin. Und Jesus antwortet, wenn du wüsstest, welches Geschenk Gott für dich bereithält und wer es ist, der mit dir spricht und der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendige Wasser geben. Lebendiges Wasser ist im Alten Testament eine Metapher für das Handeln Gottes. Im Alltagsgebrauch konnte das aber einfach nur fließendes Wasser heißen. Und es ist nicht verwunderlich, dass Mia hier in dieser Alltagssituation erstmal an diese gewöhnliche Bedeutung denkt. Aber wo soll denn hier fließendes Wasser herkommen? Das ist ein Brunnen, in dem das Wasser für gewöhnlich steht. Das ist kein Bach, das ist kein Fluss, das ist keine Quelle. Und außerdem denkt die Mia ganz praktisch, du hast weder ein Seil noch einen Eimer und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Mir geht es um die tatsächliche Flüssigkeit, um das Wasser. Aber Jesus hat noch viel mehr im Angebot. Wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Und wir können da jetzt drüber lächeln oder das irgendwie süß finden, aber Mia denkt immer noch an das H2O, das tatsächliche Wasser zum Nasswerden, zum Trinken, das sie mit ihrem Krug nach Hause tragen möchte oder eigentlich auch nicht mehr tragen möchte. Denn sie findet diese Idee von Jesus eine super Sache. Und sie sagt, bitte Herr, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie wieder durstig und ich brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Wie praktisch ist das denn? Nie wieder diese Plackerei, diese Schlepperei, nie wieder die Angst, jemand zu begegnen. Super. Denn Mia ist immer noch die Frau mit den zu vielen Männern, die Frau ohne Ehre. Und diese Situation beschäftigt sie nach wie vor. Für Jesus scheint dieser Umstand offensichtlich kein Problem zu sein. Denn wir wissen ja heute, dass er längst weiß, wer sie ist. Aber für Mia ist es ein Problem. Und deshalb kommt Jesus jetzt quasi zur Sache. Er will mit Mia nicht nur über Wasser reden. Er will nicht beim Smalltalk stehen bleiben. Er betrachtet sie auch nicht als reines Missionsobjekt. Ich erzähle dir jetzt mal, wie toll Gott ist und dann bekehrst du dich und dann muss ich weiter. Nein, er will Mia genau da helfen, wo ihre Not ist. Aber wie kommt er jetzt daran, ohne sie zu verletzen? Und Jesus ist ein Meister der Gesprächsführung und ich bewundere ihn immer wieder, wie er es schafft, mit so viel Liebe, so behutsam, so achtsam auf Menschen zuzugehen, ohne die Wahrheit unter den Teppich zu kehren. Und er lässt Mia erzählen. Er klagt sie nicht an. Selbstoffenbarung statt Fremdanklage, habe ich es genannt. Er fordert sie jetzt nämlich auf, geh, rufe deinen Mann und komm mit ihm hierher. Und das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Mia hätte jetzt ins Dorf gehen können und sie hätte den Mann, mit dem sie zusammengelebt hat, holen können, zurück zum Brunnen, kein Problem. Sie hätte immer noch folgenlos aus der Situation rauskommen können. Ihr Gesicht wahren, aber sie scheint zu spüren, dass dieser Jesus ihr Vertrauen wert ist. Und außerdem muss der Schmerz auch mal raus. Mit wem kann sie denn drüber reden? Und so offenbart sie sich selbst. Und sie schüttet ihr Herz bei ihm aus und sagt ihm, wie es ist: Ich habe keinen Mann. Und jetzt könnte Jesus ausholen mit der moralischen Flasche. Er weiß alles. Was ist denn das mit deinen Männergeschichten? Jetzt komm mal zur Sache. Aber nichts von alledem. Er gibt ihr einfach auch noch recht. Und er sagt, es stimmt. Du hast recht. Du hast keinen Mann. Du hattest 5 Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Jesus ist es, der uns am allerbesten kennt. Seine Meinung über uns sollte zählen. Er weiß wirklich alles, was wir je getan haben. Und er weiß alles, was Mia je getan hat. Und spätestens jetzt merkt sie, das ist kein normaler Mann. Wer so genau über ihr Leben Bescheid weiß, der muss zumindest ein Prophet sein. Und da hat sie jetzt erstmal noch eine andere Frage. Und sie fragt ihn: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Jetzt erklär mir doch bitte mal, warum ihr Juden darauf besteht, dass Jerusalem der einzige Ort ist, um Gott anzubeten. Ein kleiner Exkurs, um diese Frage zu verstehen. Da muss man ein bisschen zurückgehen in die Zeit des Alten Testaments. Und auch wenn diese Geschichte im Neuen Testament steht, so hat sie ja zur Zeit des Alten Testaments stattgefunden. Und da war es ganz selbstverständlich, so selbstverständlich, wie das heute für uns ist, dass wir überall mit Gott reden können, dass wir mit ihm sprechen können, wie mit einem Freund. Das ist uns zur zweiten Natur geworden. Aber für die Menschen damals war es genauso selbstverständlich und absolut ohne Frage, dass Gott einen festen Wohnsitz hat. Dass es einen Ort gibt, da ist Gott. Und das war der Tempel von Jerusalem. Und was ist die Frage, die Mia eigentlich umtreibt? Offensichtlich will sie diesem Gott begegnen. Sie will diesen Gott anbeten, aber sie hat nicht die Möglichkeit, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Und Jesus, der gibt ihr echte Antworten. Er sagt nicht, ja, schöne Frage, ne? Theologisches Drumherum, ne? Ich sehe schon, du möchtest vom Thema ablenken, lass uns mal wieder zurückkommen zum eigentlichen Problem. Nein, er nimmt sie ernst. Wenn sie diese Frage jetzt beschäftigt, dann geht er auch drauf ein. Und er gibt ihr einen Einblick, einen Vorausblick auf das, was geschehen wird. Denn er wird es sein, der den Zugang zu Gott wieder so frei macht, dass es keine Rolle mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in Jerusalem oder in Eichach anbetet. Der Vater sucht Menschen, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wird doch ein bisschen kompliziert. Also den Anfang, den finden Mia und ich ja noch richtig klasse, sehr verständlich. Es kommt also nicht mehr drauf an, wo. Ich muss nicht nach Jerusalem gehen, um mit Gott zu sprechen. Gute Nachricht. Aber Geist, Wahrheit, was ist jetzt damit gemeint? Aber ich muss jetzt auch noch nicht alles verstehen. Ist auch nicht so schlimm. Und Mia ist sich sicher. Ich weiß, dass der Messias kommen wird. Der, den man den Christus nennt. Und wenn der kommt, dann wird er uns all diese Dinge erklären. Jetzt lässt Jesus die Bombe platzen. Und er sagt zu ihr: Ich bin es, der mit dir spricht. Gerade hat Mia sich offenbart und jetzt offenbart er sich. Ein Gespräch, in dem alle Masken fallen. Und das begeistert Mia so sehr, dass sie losrennt ins Dorf, um es allen zu erzählen. Kommt mit, ich habe einen Mann getroffen. Seht selbst, das muss der Christus sein, das muss der Retter sein. Aber Moment mal. In das Dorf, wo sie keinem begegnen will, wenn ich Jesus finde, dann werden Ängste still. Und Mia ist losgezogen, um Wasser zu holen. Das war ihr so wichtig, so dringlich, dass sie in der fiesesten Mittagshitze losgezogen ist. Aber jetzt hat sie was viel Besseres gefunden. steht ein ganz kleiner Satz, und ich finde ihn so bemerkenswert. Mia geht zurück ins Dorf und sie lässt ihren Krug stehen. Sie hat was viel Besseres gefunden. Und wenn ich Jesus finde, dann treten andere Bedürfnisse in den Hintergrund. Bei Jesus wird Liebe immer sichtbar, habe ich gesagt. Sie wird tätig, sie hat praktische Auswirkungen. Und genauso will Jesus auch nicht hier stehen bleiben mit einem positiven Gefühl dieser Frau. Nein, seine Liebe will verändern. Und er verändert ganz praktisch das Leben von Mia. Er kümmert sich darum, dass sie nicht alleine bleibt. Sie wird wieder Teil der Dorfgemeinschaft. Er rehabilitiert sie. Und wir lesen: Viele aus dem Dorf glaubten nun an Jesus, weil die Frau ihnen erzählt hatte, er hat mir alles ins Gesicht gesagt, was ich jemals getan habe. Die Menschen im Dorf glauben ihr. Diese Frau wird wieder glaubwürdig. Man hört ihr wieder zu. Und als diese anderen Menschen aus dem Dorf, neugierig geworden, wie sie sind, Jesus sehen, da spüren sie seine Kraft. Und sie bitten ihn, noch mehr zu erzählen, noch nicht gleich wieder wegzugehen. Und da steht ein ganz kleiner Satz, der mir in dieser Geschichte der Liebste ist. Und Jesus liebt. Jesus bleibt da. Und ich weiß nicht, in welcher Situation du steckst. Ich weiß nicht, was dich zu Hause erwartet. Ich weiß nicht, was dich bei deinem Beruf erwartet. Ich weiß nicht, was dich beim nächsten Arztbesuch erwartet. Aber diese Wahrheit gilt auch dir. Jesus bleibt da. Es begeistert mich, wie liebevoll Jesus Menschen begegnet. Es begeistert mich, wie liebevoll er mir begegnet. Er verschreckt sie nicht. Er verschüchtert sie nicht. Er kennt ihr ganzes Leben. Er kennt alle ihre Fehler. Und er geht sie mit ihr an. Er wischt es auch nicht weg. Er tut es auch nicht ab, als wäre es nie passiert. Aber sie muss sich nicht schlecht fühlen. Sie fühlt sich nicht unangenehm ertappt, überführt, verurteilt. Sie fühlt sich verstanden, weil Jesus wirklich versteht. Sei nicht so ungnädig mit dir selbst. Dein Gott ist es auch nicht. Mia war losgegangen, um Wasser zu holen. Und sie ist Jesus begegnet, der sie so unendlich gnädig angesehen hat. Der so gnädig war mit ihr, viel gnädiger, als sie es selbst mit sich je hätte sein können. Sie war losgegangen, um Wasser zu holen. Aber bei dieser Begegnung mit Gott, da tankt sie noch ganz anders auf. Und meine Frage an dich ist es, wann kannst du bei Gott auftanken? Wann gehst du zu dem Brunnen? Wo begegnest du ihm? Und was brauchst du von ihm? Wo und wie fällt es dir am leichtesten, ihm zu begegnen? Ich habe vorhin schon angedeutet, dass es mir oft schwerfällt, liebevoll und geduldig mit meinen eigenen Kindern umzugehen. Und vor etwa 2 Jahren, da war die Situation wirklich unerträglich. Ich bin schon gereizt aufgewacht, weil das Erste, was ich am Morgen gehört habe, ein schreiendes Kind war. Und ab da ging es nur noch bergab. Der ganze Tag war ein Kampf gegeneinander. Und eine Mutter bestimmt den Ton in der Familie, habe ich zu der Zeit mal gelesen. Und ich dachte mir, ja gut, dann brauche ich mich nicht wundern. Es ist kein Wunder, dass meine Kinder quengeln, motzen, schreien und jammern. Sie sehen es ja von mir. Aber das war mir bewusst. Ich habe es aber nicht geschafft, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Und es war wirklich nicht mehr schön bei uns zu Hause. Ich bin nicht stolz drauf, ja, ich bin nur ehrlich. Es war ein Kreuz mit der Liebe. Nach außen hin war alles übrigens immer noch wunderbar. Und das bitte ich euch zu bedenken, wenn ihr mal wieder bei Facebook oder Instagram so schöne Fotos seht, ja, die heile Welt, die wunderschöne, glückliche, fröhliche Familie, die in die Kamera lächelt. Nach außen hin fällt das doch ganz leicht. Aber die Wahrheit hinter der Fassade sieht oft ganz anders aus. Ich habe einen ganz wunderbaren Hauskreis mit ein paar wunderbaren Frauen. Wir treffen uns jede Woche. Und dort lassen wir uns hinter diese Fassade gucken. Und natürlich habe ich diesen Frauen erzählt, was los ist. Und wir haben gebetet. Nicht nur einmal. Und eines Hauskreisabends, das war im Dezember 2017, da sprach Gott zu mir. Ich bin jetzt nicht der Typ, der Gott irgendwie akustisch hört, aber da war ein Gedanke in meinem Kopf, der war so absurd, der konnte nicht von mir kommen. Der Gedanke hieß, Lydia, steh ab jetzt jeden Morgen eine Stunde früher auf, bevor deine Kinder aufwachen und verbring diese Zeit mit mir. Und ich dachte mir, das ist nicht dein Ernst. Ich bin gerade total im Schlafmangel. Ich bin jeden Tag komplett übermüdet. Und jetzt kommst du mir damit, noch eine Stunde weniger zu schlafen. Nee. Ich habe an dem Abend noch gute Vorsätze gefasst. Ja. Am nächsten Morgen bin ich wieder schön liegen geblieben, bis das erste Kind geschrien hat. 3 Wochen später, an einem schönen Hauskreisabend, kam der Gedanke aber wieder. Und diesmal habe ich es durchgezogen. Wir treffen uns im Hauskreis Freitagabends, das heißt, das nächste war Samstagmorgen. Ich bin also am nächsten Morgen, Samstag früh, eine Stunde früher aufgestanden, als meine Kinder normalerweise aufmachen. Habe mich mit einem Kaffee und meiner Bibel hingesetzt. Ich dachte, okay, Gott, was jetzt? So ungefähr schaut es dann aus. Meine Zeit mit Gott am Morgen. Und seitdem mache ich das jeden Tag. Jeden Tag. Weil ich ein Freund der Ehrlichkeit bin, fast jeden Tag. Aber ich sage euch, diese Entscheidung, die hat mein Leben verändert. Auf Neudeutsch würde man sagen, die war ein Game Changer. Diese Entscheidung hat meine Familie verändert. Ich diskutiere in dieser Stunde keine Erziehungsstrategien mit Gott. Ich habe einfach nur Ruhe. Ruhe mit ihm. Er begegnet mir und schaut mich gnädig an. Und ich halte ihm hin, was ich falsch gemacht habe. Und er arbeitet mit mir dran. Und ich sitze da und ich warte, dass er redet. Manchmal lese ich noch zusätzlich ein Buch zu Themen der Bibel. Ich bete, ich trinke Kaffee, keinen Tee. Und ich lasse mich einfach nur beschenken. Und plötzlich war dieser Liebestank so voll, dass ich weitergeben konnte. Am Verhalten meiner Kinder hat sich nichts geändert. Die waren auch nicht das Problem. Das sind ganz normale Kinder. Aber an mir hat sich was verändert. Und ungelogen eine Woche später, 7 Tage später, kam mein Mann von der Arbeit nach Hause und fragt erstaunt, was ist hier los? Keiner schreit, keiner weint, du sitzt nicht völlig fertig auf dem Sofa, warum seid ihr so entspannt? Und auch kleine Kinder haben feine Antennen für sowas. Und mein kleiner Sohn, der war gerade 4 geworden, der guckt mich eines Tages an. Es war der 29. Januar 2018. Ich weiß das so genau, weil ich es mir aufgeschrieben habe. Und er schaut mich an und fragt, Mama, warum bist du so fröhlich? Diese Tankstellenzeit oder Brunnenzeit mit Gott, die mache ich nicht, weil ich so ein toller Christ bin. Und ich erzähle euch nicht davon, weil ich angeben möchte, dass ich da sowas voll im Griff habe. Ich mache diese Zeit, weil sie für mich und meine Familie ein Lebensretter ist. Weil ich sie brauche. Und natürlich ist es immer noch jeden Morgen eine Qual. Ich bin immer noch kein begeisterter Frühaufsteher. Aber es wird leichter, man gewöhnt sich irgendwie an alles. Und wann gehst du zum Brunnen? Wann lässt du dich von Gott füllen? Ich verordne hier niemandem vor dem Morgengrauen aufzustehen. das sei ferne. Aber ich verordne dir, täglich bei Gott aufzutanken. Ich habe Gott um Hilfe gerufen und er hat geantwortet. Und er wird auf dir antworten. Der Psalm 121, den ich vorhin anzitiert habe, geht noch weiter. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Hier steht nicht, Gott könnte mir helfen. Vielleicht, eventuell wird Gott mir helfen. Nein, das ist kein Konjunktiv, das ist ein Indikativ, das ist eine Tatsache, das ist eine Aussage, auf die du dich verlassen kannst und auf die du dich stellen kannst. Die Begegnung mit Gott, die tankt uns so auf, dass wir aus diesem übervollen Liebestank weitergeben können. Es ist ein Kreuz mit der Liebe. Aber dann sehe ich auf das Kreuz. Auf das Kreuz mit der Liebe. Jesus beweist seine Liebe am Kreuz. Das ist das wahre Kreuz mit der Liebe. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat. Denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Jesus ist es nicht egal, wer du bist. Es ist ihm nicht egal, womit du ein Problem hast, wo deine Not ist. Es ist ihm nicht egal, was du mit dir rumträgst. Aber lass dir von ihm die Augen öffnen. Das, was du mit dir rumträgst, das hat er längst getragen. Er hat es ans Kreuz getragen, aus Liebe. Es ist längst vergeben. Mach dich nicht länger selber fertig. Versuch nicht länger, den perfekten Schein aufrechtzuerhalten. Das hast du nicht nötig. Ergreife seine ausgestreckte Hand und sag Ja zu seinem Angebot und suche täglich die Begegnung mit ihm. Sei nicht so ungnädig mit dir selbst. Dein Gott ist es auch.